Wir beide sind ja große Fans von präventiven Ansätzen. Und davon gibt es auch leider sehr selten, aber es gibt Paare, die sich schon bei uns gemeldet haben, die das präventiv gemacht haben. Also ich erinnere mich an ein paar, die sich kurz vor der Hochzeit bei uns gemeldet haben. Ja, die auch gesagt haben, dass sie das einfach für sich gegenseitig in der Verantwortung gerne machen wollten, um ein einfaches Gefühl zu haben. Wir gehen nochmal in diese tiefe Verbundenheit und nochmal mit ganz anderen positiven Gefühlen da dran. Ne?
Und das ist, glaube ich, bei der Beziehung den Menschen nicht ganz so sehr bewusst, dass auch dort dieser Effekt eintritt, dass man, wenn man verdrängt, dass man Konflikte und Verletzungen sammelt und dass daraus sich irgendwann die Krise bildet und man auch da vorsorgen kann.
Und ich finde, das ganze Thema Wunschbeziehung, Vision oder aus einer Basis zu bilden für die Zukunft, so auch aus dem präventiven Gedanken heraus, einfach, das kann auch richtig Spaß machen.
Die Paare sind dann immer mal verwundert, wie einfach man manche Konflikte gut verarbeiten kann, wenn man den richtigen Hebel nutzt. Und dann ist das auch nicht so, dass man dieses Gefühl hat, oh, das ist so krasse Beziehungsarbeit. Bei einer Paartherapie denken wir natürlich typischerweise an eine intensive Beziehungskrise und man möchte diese gerne lösen, seine Beziehung oder Ehe retten. Wir möchten in dieser Folge über präventive Formen der Paartherapie sprechen, um kleinere Konflikte zu lösen, bevor sie überhaupt in einer großen Krise münden. Wir haben in den letzten Jahren hunderte Paare begleitet, wo es dann im ersten Step tatsächlich erstmal darum geht, Klarheit zu gelangen. Kann man die Beziehung überhaupt noch retten oder ist die Trennung der gefühlt bessere Weg, weil die Krise schon so weit fortgeschritten ist? Daher ist es uns ein Anliegen, mal darüber zu sprechen, an welcher Stelle macht es denn mal Sinn, präventiv anzusetzen? Was sind Kennzeichen dafür, dass die Beziehung droht, in eine tiefere Krise zu rutschen? Oder ja, vielleicht auch den Begriff des Paarcoachings oder Beziehungstrainings zu wählen, wenn man sich selber mit dem Begriff der Paartherapie und der eigenen Herausforderung gar nicht so recht identifizieren mag. Du bist im Podcast der Lebensidealisten gelandet. Mein Name ist Florian. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch, raus aus der Krise, hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung.
Wir beide sind ja große Fans von präventiven Ansätzen. Wenn ich jetzt so auf unser Privatleben schaue, finde ich, ist das schon ein gewisser Anteil, über den wir auch sehr häufig sprechen, wo wir gar nicht immer akute, schlimme Probleme haben, wo wir aber beide sehr interessiert dran sind zu überlegen, jetzt natürlich ganz weit geschaut aufs Alter, aber auch allgemein so auf die Zufriedenheit im Leben. Was können wir auch präventiv machen, damit es uns als Paar, uns als Einzelperson, aber auch uns als Familie gut geht? Und gar nicht selten erlebe ich auch, dass andere Menschen darauf dann reagieren und sagen, ja, aber warum macht ihr denn das? Ist denn irgendwas passiert oder so? Und wir sagen, nö, das haben wir als Impuls irgendwie irgendwo gelesen oder das interessiert uns oder da haben wir positive Erfahrungen gemacht. Oftmals bleibt es ja im ersten Schritt auch mal unter uns, ne, oder in unserem kleinen System Familie. Und ich finde das Thema Prävention halt auch so spannend, weil es ein ganz anderer Blickwinkel ist, den man im Leben einnimmt und einen auch oder mich selber mal in so dieser Handlungsfähigkeit sein lässt. Natürlich kann jeder Mensch oder jede Familie in Notfallsituationen kommen, auch unverschuldet. Ne? Das kann jedem passieren, ein Unfall, irgendwas Schlimmes passiert. Aber ganz häufig ist es ja auch so, dass man, wenn man in sich reinspürt, schon so Impulse hat und denkt so, oh, da haben wir auch lange Zeit nicht drauf geschaut. Da waren wir noch in so einem präventiven Bereich und jetzt sind wir da so reingerutscht, ne, in diesen langsamen Notfallbereich. Also angefangen bei Arztterminen, die regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen, die fallen mir so als erstes ein.
Ich finde den Ansatz immer gut, eher zu sagen, wie kann ich gesund bleiben, als wenn ich krank bin, gesund wieder werden. Na, weil das immer mit weniger Leid verbunden ist, aber natürlich in einer gewissen Disziplin. Wir sind ja schon durchaus ein Stück weit darauf trainiert, uns Unterstützung, Hilfe und Co. zu holen, wenn ein Problem schon da ist, aber nicht uns Hilfe zu holen, um ein hypothetisches Zukunftsproblem zu verhindern. Also die Krankheit in der Zukunft ist ja noch hypothetisch, also mache ich noch nichts oder wenig. Ich habe Anfang des Jahres mit unserem Finanzberater gesprochen, mit dem wir so die Rententhemen und so weiter auch alle machen finanziell und habe gesagt, hey, hast du nicht Bock, Sonntagmorgens mit mir Sport machen zu gehen?
Also wir sind auch freundschaftlich verbunden,
genau,
muss man sagen.
Genau, wir sind auch befreundet, genau, klar. Und dachte, oh nee, Sonntagmorgen, oh, da kann ich mich nicht aufraffen. Und sag ich, Mensch, das musst du mal mit einem neuen Blickwinkel sehen. Wir sind jetzt ja Anfang 40, wir haben jetzt noch einiges an Zeit, bis das vielleicht mit dem Körper echt schwierig wird. Aber wenn wir jetzt anfangen, regelmäßig zu trainieren, dann ist das wie körperliche Rente.
Ja.
Ne? Also wie vorsorgen für eine körperliche Rente. Also ne, ist natürlich schön, wenn er dafür sorgen kann, dass er selbst und wir mit 65, 67 eine Rente bekommen, die gut für uns ist und mit der wir leben können. Aber hilft uns ja auch nur bedingt, wenn der Körper nicht mitspielt. Also wenn du jetzt anfängst, dass wir regelmäßig
Eigenen
Sport
Waffen
machen,
geschlagen.
Ja, dann ist das, sorgt das doch dafür, dass das Geld, was wir dann erhalten, auch wirklich genießen können, weil der Körper noch mitmacht. Ja, hat als Argument nicht gereicht, aber
ich kann sagen, das ist mir nicht bekannt, dass das.
Musst du nochmal nachfassen vielleicht. Ja. Aber das ist halt dieser präventive Gedanke, ne? Und das ist ja mit der Beziehung genau das Gleiche. Ne? Also ich glaube, da gibt es schon Bereiche, wo das Wissen intensiver oder weniger intensiv ist. Also ich glaube, beim Thema Körper und Gesundheit ist das vielen sehr bewusst, dass ich heute dafür vorsorge, was in vielen Jahren passiert. Oder uns ist klar, dass wenn wir in der Kindheit und Jugend schon drastisch zu viel Sonne abbekommen und uns nicht schützen, dass das irgendwann im späteren Alter vielleicht mal zu Hautveränderungen führen kann, aber nicht
sprichst
sofort.
Sprichst du ein sehr sensibles Thema gerade an, ne?
Ich glaube, da gibt es gerade so eine Sonnencreme-Diskussion.
Ja, genau,
oder so,
deswegen
die da so rumläuft,
als Beispiel schwierig.
Aber uns ist grundsätzlich da überall bewusst, was man eigentlich einen langen Zeithorizont betrachten muss. Und wenn wir heute mit Anfang 40, können wir Grundsteine legen, wie es mit 60 ist. Mhm. Oder können eben nichts tun. Und ich glaube, bei 40 fängt es an, dass gerade beim Mann jedes Jahr 1% Testosteron runtergeht. 1%, glaube ich, man auch Muskelmasse ungefähr verliert. Also da gibt es jetzt tritt so ein ganz langsam schleichendes Verlustthema ein, wo klar ist, dem kann ich entgegenwirken durch Krafttraining. Da gibt es unzählige Studien zu. Man braucht auch nicht diverse Supplements in sich hineinfuttern und so. Einfach Krafttraining, gute Ernährung und so weiter. Und ich kann dafür vorsorgen. Und das ist, glaube ich, bei der Beziehung den Menschen nicht ganz so sehr bewusst, dass auch dort dieser Effekt eintritt, dass man, wenn man verdrängt, dass man Konflikte und Verletzungen sammelt und dass daraus sich irgendwann die Krise bildet und man auch da vorsorgen kann, indem man auch Kleinigkeiten schon richtig in Verarbeitung bringt und richtig zu Ende bespricht, um in Zukunft nicht in eine Krise zu rutschen. Also dieses verflixte siebte Jahr gibt es ja, ne?
Ja, genau.
Ich würde sagen, das verflixte siebte Jahr hat nichts mit der sieben oder irgendwas zu tun, sondern damit, dass man 6 Jahre Zeit hatte, Konflikte aufzustauen. Und das ist so, finde ich, ein Zeitrahmen, wo man merkt, so die ersten das erste Jahr ist noch viel rosa-rote Brille, dann entstehen die ersten Sachen, dann kann man so noch 3-4 Jahre gut verdrängen, dann wird es langsam kritischer. Man merkt so, oh, da ist schon einiges im Argen. Irgendwie, dann geht die Konfliktspirale, wird dann schneller, die Ausschläge, die Emotionen werden größer und dann realisiert man irgendwie so nach 5, 6, 7, 8 Jahren, oh, das läuft nicht mehr so gut.
Ich finde immer, man merkt das ganz doll an der Haltung, wenn man den Unterschied hat. Jetzt nehmen wir das immer das Thema Gesundheit. Da finde, da kann man es immer am besten so greifen. Gehe ich zu einem Termin, weil es mir gesundheitlich schlecht geht, weil ich im Leid bin, weil ich vielleicht auch Angst habe, weil ich irgendwas in meinem Körper festgestellt habe, was ich nicht zuordnen kann? Oder gehe ich eher präventiv hin, weil ich doch eigentlich ist alles okay? Und wie zum Beispiel zur Hautkrebsvorsorge. Ich hake den Termin ab, wird schon alles gut sein, so. Also ich habe eine andere Haltung, eine andere Entspanntheit, eine andere Offenheit. Das merke ich auch immer, finde ich, bei Terminen mit Kindern, die präventiv eher sind, wo man sagt so, ne, da ist jetzt nichts groß Schlimmes, da gucken wir mal nach. Und dann gehst du mit dem Kind zum Zahnarzt und das Kind hat keine Beschwerden, alles läuft gut, das Kind putzt in Ordnung, dann ist das so ein Termin, den hakst du innerlich ab. Aber du weißt, präventiv war das gut, dass wir da waren. Und ich finde, das ist in der Partnerschaft halt auch so, wenn man diesen Punkt überwunden hat, wo man sagt, na, eigentlich gehe ich da schon mit einer gewissen Anspannung oder ich würde mit einer gewissen Anspannung einen Termin reingehen, weil ehrlich gesagt ist da schon, habe ich schon meine innere Liste so ein bisschen gemacht und ich bin nicht mehr in diesem präventiven Bereich, dann habe ich halt auch so einen Berg, den ich dann angehe. Und wenn ich aber sage, okay, ich habe da so 1, 2 Themen, da nehme ich aber eher gerne Impulse mit, und würde es gern anders machen, kann auch meinen eigenen Anteil darin total sehen, weil das ist selbst etwas, was mich stört und würde das gern mit meinem Partner ja in Veränderung bringen. Dann fühlt sich das nicht so schwer an. Dann habe ich nicht das Gefühl so wie bei der Physiotherapie und jetzt machen wir die nächsten 6 Termine schon aus und du denkst, oh Gott, ey, dann muss ich 6-mal hier hinfahren oder, ne? Also das ist ja auch mal so ein, ach, ja gut, machen wir jetzt, das muss jetzt sein, sondern da ist so, okay, cool, ja, da probiere ich mich mal aus, das finde ich, nehme ich gerne mit.
Ja, vor allem, wenn du während dieser 6 Termine weißt, verteilt auf 12 Wochen und die ersten 8 Wochen wirst du wahrscheinlich weiterhin noch Schmerzen haben, bis sich endlich wieder was verändert und du aus diesen Schmerzen rauskommst. Das ist natürlich viel leidbehafteter, als wenn ich präventiv zur Physio oder zum Osteopathen mal gehe und da ab und zu mal einen Termin wahrnehme, der natürlich etwas Geld kostet, was ich investieren muss, etwas Zeit kostet, aber damit vorbeugen kann, dass ich diese schmerzhafte lange Phase gar nicht habe. Und das ist bei der Partnerschaft ja auch so, wobei wieder klar ist, wenn es um den Körper geht, da brauche ich Hilfe. Da gehe ich, wenn es um Prävention geht, eben zum Zahnarzt, zum Hausarzt, Physio, Osteopathen. Ne? Ich habe da halt Menschen, an die ich mich wenden muss, die meinen Körper checken, einen Ultraschall machen oder was auch immer, ne, und darf dann einmal gucken, sieht das alles gut aus? Das kann ich nicht selber machen. Bei der Beziehung ist das wiederum schwammig, weil da hat man doch häufig noch das Gefühl, das müsse man können. Und das ist jetzt nichts, wo man präventiv zum Beispiel zu einem Paartherapeuten geht und sagt, magst du mal unsere Beziehung durchleuchten und uns mal ganz viel Fragen stellen? Und mal gucken, wie stabil ist denn unser Beziehungsfundament? Wie gut ist denn unsere Kommunikation eigentlich? Haben wir das richtige Handwerkszeug? Siehst du dort schon Ansätze, wo du sagst, das könnte in einigen Jahren in eine Krise münden? Lass uns das jetzt mal bearbeiten. Weil das wäre ja eigentlich, also es wäre aus meiner Sicht, wäre es von der Arbeit her, mega so zu arbeiten, ne, und dafür zu sorgen, dass Menschen nicht in Krisen hineingeraten, ne, und das wäre natürlich auch fürs Paar viel, viel angenehmer, als irgendwann in der Krise zu sein und sich existenziell bedroht zu fühlen. Ne?
Und davon gibt es auch leider sehr selten, aber es gibt Paare, die sich schon bei uns gemeldet haben, die das präventiv gemacht haben. Also ich erinnere mich an ein Paar, die gesagt haben, bevor wir den Hof übernehmen, möchten wir nochmal Sachen klären. Wir haben nichts Großes an Verletzungen, aber wir wissen, wir geraten an der Lebensphase, da müssen wir viele Entscheidungen treffen, da gehen wir raus aus unserer Komfortzone. Dann erinnere ich mich an ein paar, das ist schon ein paar Jahre her, die sich kurz vor der Hochzeit bei uns gemeldet haben, die ihr Fundament nochmal stärken wollten. Das war auch eine sehr schöne Arbeit zusammen, die habe ich noch in Erinnerung. Und ja, die auch gesagt haben, dass sie das einfach für sich gegenseitig in der Verantwortung gerne machen wollten, um nochmal nicht die Hochzeit dann in Frage zu stellen, ob man es macht oder nicht, sondern einfach das Gefühl zu haben, wir gehen nochmal in diese tiefe Verbundenheit und nochmal mit ganz anderen positiven Gefühlen da dran. Ne?
Ich habe auch schon mehrmals Paare gehabt, die im Laufe der Paartherapie für sich reflektiert haben und gesagt haben, oh, sowas müsste man ganz am Anfang seines Erwachsenenlebens machen. Ne, diese ganzen Kommunikationstools.
Hätte man und vor den Kindern das, machen sollen.
Ne, ja, auch so einfach so Anfang 20 oder so, ne, oder mit 18, 19, 20, wie mit dem Führerschein war so die Reflexion, dass man das macht, bevor man so ins Erwachsenenleben eintritt, in die richtig ernsthaften Beziehungen reingeht, dass man da einmal so drauf vorbereitet wird. Weil da ja doch viele Dinge dabei sind, die man so eben bei den Eltern nicht gelernt hat, anders gesehen hat, worüber die Eltern kein tieferes Wissen hatten, was kein Teil in der Schule ist, ne, und wo wir einfach nur die Möglichkeit haben, uns dieses Wissen dann selbst irgendwie anzueignen und zu holen.
Ganz häufig auch wirklich der Punkt, dass viele Paare doch, denkt man ja immer, dass es ein gesellschaftliches Grundwissen vielleicht schon ist. Wir sind ja auch in einer eigenen Blase, gar keine Frage. Dieses, dass das Elternpaar, wenn man Elternpaar wird, dass das Liebespaar nicht zurückkommt von alleine. Und dass viele sagen, und mit dem Wissen, das, was das für unsere Partnerschaft bedeutet, einfach nur das im Hinterkopf zu haben, hätten wir vieles anders gemacht. Hätten wir unsere Partnerschaft anders betrachtet, hätten uns vielleicht andere Unterstützung gesucht oder hätten das einfach auch anders annehmen können, wenn nicht ins Leid gegangen, der Enttäuschung, der Vorwürfe, des Mangelgefühls. Und das sind aber manche Sachen, wenn man sich da im Vorwege auch nicht über Dinge spricht. Ich erinnere mich jetzt an ein paar auch, dass sie gesagt haben, das erste Mal, als das Kind in der Betreuung war und krank geworden ist, war erstmal das Thema, und wer bleibt jetzt zu Hause? habe ich gefragt, habt ihr davor in irgendeiner Form darüber mal gesprochen? Also man spricht darüber, in welche Krippe oder Kita das Kind geht, wie viele Stunden betreut wird, aber so in dem Moment, wenn man sagt so, oh Mist, können wir nicht losschicken, hat Fieber, du oder ich? Da haben wir einfach nicht drüber gesprochen. Und dann standen wir natürlich da und dann fing das an. Ja, du hast so und so viele Stunden bei der Arbeit. Ja, ich habe so und so viele Stunden. Ja, ich bin ja an der Position. Ja, aber ich kann auch nicht so spontan und ich muss da ja. Und man denkt so, ja, das wäre vom Gefühl, ne, das ist so, wie wir es ja auch, wenn wir Verletzungen lösen, machen, mit dem Wissen von heute, wie wäre es im Neuen, hätten wir uns davor zusammengesetzt und gesagt, okay, wenn unser Kind krank wird, läuft Plan A, Plan B ab und so weiter. Und das hätte so viel Leid dann genommen, ne?
Deswegen wäre es eine präventive Begleitung auch häufig ganz gut, weil man hat ja manchmal gar nicht so die richtigen Erwartungen, was einem so passieren wird. Zum Beispiel, wie oft ein Kind typischerweise in der Kindergarten- und Grundschulzeit krank wird. Also erstmal dieses Wissen zu haben, dass diese ständigen Erkrankungen gebraucht werden, damit das Immunsystem sich aufbaut und dass das mit dazugehört. Und ich wüsste die Zahl jetzt gerade auch nicht mehr aus dem Kopf.
Wie oft, wahnsinnig hoch im Gefühl.
Also gefühlt einmal im Monat.
Ja.
Ne? Also 10-mal im Jahr ist relativ normal. Ja. Aber nagelt uns auf die Zahlen nicht fest, googelt sonst einfach selber mal. Oder guckt, was mit euren Kindern so passiert und fragt den Hausarzt oder den Kinderarzt. Aber unser Sohn war super oft krank. Ich finde jetzt, in den letzten 6 Monaten hat es sich gedreht. Mhm. Jetzt ist er so, oder noch länger vielleicht, ne?
Ja, aber 6 Monate vor allem. Also
6 Monate ist er sehr stabil gesundheitlich. Das Gefühl, er ist jetzt deutlich robuster geworden vom Immunsystem her. Aber bis dahin hatte er ganz viele Krankheitsphasen einfach, ne? Und dann geht es los, ne? Und das ist ja fast schon noch gut, wenn man in dem Moment zumindest ins Gespräch geht und sagt, oh, neue Situation, haben wir bisher nicht thematisiert und besprochen. Wie gehen wir mit Kind krank um? Wie lösen wir es mit den beiden Arbeitsplätzen, die wir haben?
Aber da ist ja schon Druck hinter dann, ne?
Das ist schon Druck hinter, aber zumindest kommt ein Gespräch zustande. Wir haben es ja auch ganz häufig, dass dann die Dinge, sag mal, relativ stillschweigend oder einseitig entscheidend passieren. Also entweder das Kind ist krank und der Mann schnappt sich die Aktentasche, fährt los und die Frau steht da und sagt, okay, jetzt wurde anscheinend erwartet, dass ich das Kind krank melde. Okay, krass. Oder ist der Konflikt irgendwie schon passiert? Oder das ist gar nicht so ein Konfliktgefühl im ersten Moment, sondern eher ein sich arrangieren. Und das ist quasi so ganz grundsätzlich gegeben, dass die Frau schon so im Gefühl mitbringt, ich werde zurückstecken müssen. Und der Mann sagt, naja, ich habe ja hier meinen 40-Stunden-Job und Führungskraft und naja, du hast ja Teilzeit und so, ist doch klar, dass du zurücksteckst. Also das heißt, es ist für beide irgendwie so klar, dass das so sein muss, aber irgendwie nicht stimmig.
Ja, genau, weil wenn die Frau sich dann krank meldet beim ersten Mal, sind noch alle so, ja, okay, kein Problem, meldest du dich 2 Wochen später wieder für 3 Tage Kind krank, hast du schon so ein Kloß im Hals, da wieder anzurufen bei deiner Teilzeitstelle und zu sagen, ja, und jetzt wäre ich wieder nicht da, ne? Also dann steht ja auch Druck auf der Seite, ne?
Wenn das so ganz, ganz klassisch wäre, ne, Mann Vollzeit, Frau Teilzeit, kann ja auch immer andersrum sein.
Na klar.
Aber grundsätzlich geht's, finde ich, um diese Dynamik. Beide nehmen etwas als gegeben an und gehen davon aus, für den anderen wird's auch so gegeben sein. Und das läuft erstmal, bis dann einer oder beide rückblickend für sich spüren, das haben wir zwar einfach so gemacht, haben dann nicht drüber gesprochen, und es war eigentlich unstimmig für mich.
Mhm.
Eigentlich, wenn ich da so richtig in mich hineinspüre, will ich das so nicht. Ja, und dann wird es natürlich wieder so ein, wir müssen aufarbeiten, wir müssen gucken, warum ist das so passiert, warum konnten die nicht über ihre Bedürfnisse und Wünsche sprechen, wie kann man jetzt einen neuen Weg finden und so weiter. Wo dann auch der andere oder beide so zurecht sagen, naja, aber wir haben ja auch nicht drüber gesprochen. Das heißt, dieses Präventive, ne, und sich Gedanken zu machen, oder auch begleitet zu werden darin, was kommt so auf einen zu, worauf darf man sich vorbereiten, lieber vorbereitet sein, als in Situationen hineinrennen und dann ad hoc eine Lösung finden müssen, unter Druck stehend, das ist halt total gut.
Wir haben ja einen Anteil in der Paartherapie mit den Reflexionsgesprächen, denen wir auch für die Paare ab einem bestimmten Zeitpunkt mit hinzunehmen, der ja auch wie ein zweiter Boden, sag ich immer gerne, ist, also der auch einen präventiven Charakter hat, zu sagen, durch einen bestimmten Gesprächsrhythmus, durch bestimmte Fragestellungen, ein bestimmtes Zusammenkommen. Den haben wir ja sozusagen aus unserer jahrelangen Erfahrung heraus mal entwickelt, weil wir gemerkt haben, das ist ein guter Hebel, den für viele Paare einfach tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen lässt, auch für die Zukunft gesehen. Das ist so ein Punkt, wo auch viele sagen dann immer, hätten wir den vorher gewusst, wo wir noch nicht so in den Konflikten drin waren, weil der tut uns so gut. Also das ist sozusagen wie so eine Auszeit, die am Anfang jetzt, wo sie natürlich in der Krise waren, erstmal schwierig ist, das vielleicht in Umsetzung zu bringen, sich dran zu gewöhnen. Aber hätten wir das schon gemacht, als es uns noch gar nicht so schlecht ging, hätten wir vielleicht schon das ein oder andere Thema damit vermeiden können, weil wir ein anderes Wir-Gefühl gehabt hätten, andere Zugehörigkeit.
Weil es dann auch reflektiert wird, dass es gar nicht so schwer eigentlich ist. Also die Paare sind dann immer mal verwundert, wie einfach man manche Konflikte gut verarbeiten kann, wenn man den richtigen Hebel nutzt. Und dann ist das auch nicht so, dass man dieses Gefühl hat, oh, das ist so krasse Beziehungsarbeit und so weiter. Weil in dem Moment, wo diese neuen kommunikativen Fähigkeiten sich etabliert haben, man sich daran gewöhnt hat und dass das so in einem übergegangen ist, ist das ja auch ein Automatismus auf die Art und Weise, über Themen zu sprechen. Und das ist dann nicht mehr anstrengend. Das ist dieses manchmal eine Kleinigkeit verändern, umlernen, anders ansprechen, auf bestimmte Rahmenbedingungen achten. Natürlich ist der Anfang anstrengend, weil das wie beim Autofahren lernen ist, ne? Mhm. Wenn ich dann am Anfang erstmal mich konzentrieren muss, wie ich die Kupplung betätige und die Gänge schalte und so weiter, das muss die ganze Zeit im Bewusstsein passieren. Ich muss hören, wie klingt der Motor, bis wie viel Drehzahl, okay, jetzt macht das Sinn zu schalten, jetzt muss ich wieder runterschalten und jetzt muss ich die Kupplung langsam kommen lassen, Konzentration, scheiße, zu weit abgewürgt. Natürlich ist das am Anfang anstrengend, weil das im Bewusstsein passiert. Alles, was im Bewusstsein ist, erlebt unser Gehirn als anstrengend und so weiter. Aber jeder, der jetzt zuhört und wahrscheinlich schon längere Zeit Auto fährt, macht sich da gar keine Gedanken mehr um all diese Themen, sondern die laufen einfach voll automatisiert. Jeder kennt dieses Ding, mal ein paar Kilometer gefahren zu sein.
Ja, das finde ich so unheimlich. Wo bin ich jetzt?
Ich bin hier. Krass. Ich habe gefühlt die letzten Kilometer nicht mitbekommen. Ja. Weil wir so gut und sicher automatisiert Auto fahren, dass wir manchmal dann in Gedanken völlig woanders sein können und trotzdem unser Gehirn und Körper alles macht, was gebraucht wird. Und so ist das irgendwann nach einer gewissen Zeit in der Kommunikation miteinander auch, dass man eben auf diese andere Art und Weise miteinander in die Gespräche geht und sich das gar nicht wie Arbeit anfühlt.
Und ich finde das ganze Thema Wunschbeziehung, Vision oder aus einer Basis zu bilden für die Zukunft, so auch aus dem präventiven Gedanken heraus, einfach, das kann auch richtig Spaß machen. Also ich finde es immer super spannend, wenn wir Ende des Jahres nochmal so diesen Zettel erstellen, was sind unsere Ziele fürs nächste Jahr, wie können wir beide zu mehr Zufriedenheit kommen, als einzelne Person, aber auch als Paar und als Familie. Also wenn es gut zwischen einen ist, dann öffnet sich so ein Fenster für ganz viele schöne Sachen, die man machen kann, die zu noch mehr Verbundenheit, noch mehr Wege führen. Aber dafür muss es halt auch ein gewisses Fundament geben, damit man auch Spaß hat an diesen Aufgaben und an bestimmten Lebensmomenten, Lebensereignissen.
Ja, und dann braucht es auch das eben dieses Herstellen von gemeinsamer Zeit, dass dieser Weg dahin nicht als anstrengend empfunden wird, ne? Weil man unterschiedliche Bedürfnisse hat, nicht weiß, wie man richtige Kompromisse schließt, die sich für beide gut anfühlen. Und man dort eben ganz schnell sagt, oh, jetzt, wir wollen einen schönen Urlaub machen, aber der Weg, sich für einen schönen Urlaub gemeinsam zu entscheiden, ist so anstrengend, dass ich schon Urlaub davon brauche, irgendwie zu überlegen, welchen Urlaub wollen wir machen. Ja. Ne? Und das kann man natürlich auch dann durch die guten Kommunikationsfähigkeiten verändern. Ja, ich würde sagen, wir gehen nochmal auf die präventiven Möglichkeiten ein, die es mit uns in der Zusammenarbeit gibt, die wir entwickelt haben. Das heißt, wer Lust hat, mit uns vielleicht präventiv zu arbeiten, der kann jetzt weiter dranbleiben. Und wer sagt, naja, präventiv habe ich gar keine Lust zu arbeiten, das macht keinen Sinn, der braucht den Rest quasi jetzt gar nicht mehr hören, ne?
Der darf im Leid bleiben.
der darf im Leid bleiben oder abwarten und gucken, was passiert. Die Hoffnung ist ja immer noch da, ne, dass eben doch alles noch gut wird und man doch nicht in die Krise rutscht, auch wenn jetzt schon einiges nicht mehr so gut läuft. Ne? Also es gibt da zwei grundlegende Möglichkeiten, mit uns zu arbeiten. Das eine ist im Prinzip die Paartherapie, dann auch Paarcoaching genannt. vielleicht wenn sich das besser anhört, einfach mit uns oder Therapeuten, Coaches aus unserem Team zusammenzuarbeiten und wirklich emotionale Verletzungen nachhaltig zu verarbeiten, das Beziehungsfundament herzustellen und das begleitend zum Beziehungstraining durchzuführen. Ja, weil der Kern des Ganzen ist dann das Beziehungstraining. Jetzt ist eher die Frage, welche Begleitung wählt man im Beziehungstraining? Wenn man schon intensivere Konflikte aufgebaut hat, also sich vielleicht so in dieser Phase befindet, wo man sagt, oh, das wird demnächst in eine Krise münden, ist noch nicht ganz da, aber es ist schon nicht mehr so richtig gut. Dann macht das Sinn, auch Paar-Coachings hinzuzunehmen und sich richtig im 1-zu-2-Setting, 1 Coach, 2 das Paar, dann zu begegnen und wirklich gemeinsam richtig daran zu arbeiten. Wenn man sagt, nee, wir sind noch weiter davor, ne, wir merken schon, es gibt Uneinigkeiten, wir haben immer mal so Kommunikationsprobleme und so weiter, wir reden aneinander vorbei, haben mal Missverständnisse, das gibt schon ein paar Verletzungen, die sind noch nicht kritisch, aber richtig gelöst bekommen wir sie auch nicht, mal ja, aber manche auch irgendwie nicht. Das gibt für uns schon erste 1-2 Themen, die wir aussparen, wo wir nicht mehr so gerne drüber sprechen, dann kann auch das Beziehungstraining alleinstehend ausreichen, ohne 1-zu-2 Sitzungen. Wie sieht sowas dann aus? Man hat einen Videokurs, um erstmal, also einen Crashkurs, um erstmal überhaupt reinzufinden und mal grundlegend ganz viele Bausteine kennenzulernen, die man schon sofort einsetzen kann. Und dann ist man mit uns in einer WhatsApp-Gruppe, also das Paar und wir, wo man sich austauschen kann über alle Fragen, Situationen, die eintreten, mit Text- und Sprachnachrichten. Und in diesem ganz präventiven Bereich haben wir dann Gruppengespräche, an denen man teilnehmen kann, wöchentlich zu verschiedenen Themen. Ne, ob das Verletzungen lösen ist, Kommunikationsthemen, Erziehungsthemen, Umgang mit den Kindern, Routinen finden und so weiter, Wunschbeziehungen führen, Komplexität im Alltag reduzieren, um mehr Paarzeit rauszuholen und so weiter.
Vielleicht kannst du noch mal was zum Rahmen sagen, wie so ein Gruppencall aussieht.
Naja, in der Gruppe ist es auch per Zoom, ne? Und es können sich alle, die daran teilnehmen möchten, einwählen. Man kann die Kamera anschalten, man kann die auslassen, man kann die Frage mündlich stellen, per Chat stellen. Aber es ist eher wie so ein Workshop quasi, so ein kleiner Workshop, wo Fragen an mich gestellt werden zum Beispiel und ich beantworte die. Manchmal gibt es dazu noch so Erfahrungsaustausch und Berichte, also nicht so, dass alle miteinander kreuz und quer reden, sondern es gibt eigentlich eine Fragestellung, ich beantworte die, gebe Impulse rein und ab und zu gibt nochmal jemand einen Erfahrungsbericht von sich da hinein. Es sind immer sehr schöne Gruppen, in denen man zusammenarbeitet, weil alle haben das gleiche Ziel, alle möchten ganz gerne ihre Beziehung schöner gestalten, ihre Kommunikation optimieren und ihre Wunschbeziehung leben. Und deswegen haben wir es ja auch gestaffelt. Also in dem ganz präventiven Bereich gibt es die Gruppengespräche, weil da ist das stimmig und da mögen das die Menschen auch machen. In der nächsten Stufe, wo man sagt, ah, wir stehen schon eher kurz vor der Krise, da kann man auch in die Gruppencalls reingehen. Die stehen zur Verfügung. Aber es macht dann schon Sinn, dass man auch Paar-Coachings macht. Und wenn man richtig in der Krise ist und eine Paartherapie der sinnvolle Weg ist, dann stehen die Gruppencalls auch gar nicht zur Verfügung. Dann arbeitet man wirklich super intensiv im 1-zu-2-Setting, weil dann muss es ganz detailliert um eure Beziehung gehen. Ne? Dann braucht es mehr Zeit, aber braucht es auch diese exklusive Zeit. Das ist deutlich schambehafteter, intimer, detaillierter. Da sind Gruppencalls nicht sinnvoll. Ja, die kann man später machen, wenn man den Punkt überwunden hat und sagt, wir möchten jetzt in den Feinschliff gehen. Ja, wir fühlen uns nicht mehr in der Krise. Wir fühlen uns wieder recht gut miteinander. Wir würden jetzt aber gerne da noch intensiver an der Beziehung arbeiten. Dann kann man rübergehen in die Gruppencalls und kann sagen, ja, ab jetzt brauchen wir keine Paartherapie-Termine erstmal mehr. Aber das wäre ganz gut, wenn wir in diesen Gruppencalls arbeiten.
Auch viele ja auch sagen, in den Gruppencalls ist es halt auch das Spannende in diesem geschützten Rahmen, der ja nicht so öffentlich ist, ne? Auch zu hören, wie gehen andere mit den Herausforderungen um. Also manchmal ist es ja auch schön, wenn man sich zurücklehnen kann und mal hören kann, okay, ich bin mit meinem Problem nicht allein. Und da wird jetzt eine Frage beantwortet, die würde ich eigentlich auch stellen, die brauche ich jetzt gar nicht stellen, weil die wird jetzt ja gerade gestellt. Und ich kann das mehr anhören und habe da nochmal so innerlich so einen Austausch, ne?
Ja, oder auch einfach, dass da Fragen kommen, an die man selber nicht gedacht hat.
Ja.
die einem aber auch super weiterhelfen und sagen, Mensch, von dem Blickwinkel habe ich das noch gar nicht betrachtet. Das ist gerade eine sehr wertvolle Frage und Antwort für mich. Das ist sehr gut. Ja, wir haben in der Paartherapie auch noch zusätzlich immer die Sprechstunden, so 20-Minuten-Termine via Zoom, die man zwischen den Terminen nutzen kann, um da eben auch in der Begleitung richtig intensiv zu sein. Ne? Also man hat innerhalb der Paartherapie sozusagen immer eine Möglichkeit, uns zu erreichen und mit uns in einen Austausch zu kommen, weil das einfach so wichtig ist. Ne? Ja, das sind die verschiedenen Stufen. Ne? Also ganz präventiv, teilpräventiv und raus aus der Krise, wo wir eine passende Begleitung zu haben, die auch von der Länge her zum Beispiel unterschiedlich ist. Ne? Also im präventiven Bereich, da hat man normalerweise 6 oder 12 Monate, die man zusammen macht. Manche machen das länger, weil das dann eben gerade in manchen Phasen sehr gut tut, sich da immer austauschen zu können, Sparringspartner zu haben, Fragen adressieren zu können und so weiter. Und das ja auch einfach immer eine angenehme Runde dann ist. In diesem teilpräventiven Bereich, da ist das wie in der Paartherapie auch, da arbeitet man normalerweise 3 bis 5 Monate intensiv zusammen und dann geht das in so eine Auslaufphase von 3 Monaten. Und dann kann man eben überlegen, ob man die Gruppencalls noch hinten ransetzen möchte, um ins Feintuning zu gehen. Da ist man dann flexibel. Aber man kann so rechnen, 3 bis 5 Monate Intensivarbeit, 3 Monate Auslaufphase. Und dann kann man schauen, was für einen stimmig ist. Und im präventiven Bereich, da arbeiten wir ein bisschen längerfristig, 6 oder 12 Monate zusammen und schauen, dass wir da immer wieder neue Impulse in den Alltag reingeben und so weiter. Wenn man so schaut, in Facebook, bei verschiedenen Kanälen, bei Dokumentationen und so weiter, Zeitungsartikel, wie viel Unsicherheit auch gerade heute junge Eltern zum Beispiel verspüren. Was ist richtig als Eltern? Was sollte ich mit dem Kind wie machen? Also wir sind ja inzwischen auch von so vielen Einflüssen umgeben durch Social Media. Der eine sagt, du musst den Weg gehen, sonst wird es deinem Kind schlecht gehen. Der andere sagt, du musst den Weg gehen, weil bei dem Weg wird es deinem Kind schlecht gehen. Und dazwischen gibt es noch 100 andere Wege. Und vor lauter Auswahlmöglichkeiten und der Abgrenzung, alles andere wäre schlecht, weiß man gar nicht mehr, was man tun soll, verliert den Draht zu seinem inneren Kompass, sein inneres Gefühl. Ne? Du sagst ja immer so, ne? Ihr seid Experte für eure Kinder. Mhm. Das verlieren die Menschen dann irgendwie und hören nur noch auf andere, statt auf ihren eigenen inneren Kompass. Und das sind so Dinge, die man dann schön herstellen kann und kann sich dort dann mit uns zum Beispiel austauschen und hat nicht hunderte Meinungen, die man über Social Media hört. Und wir haben zum Beispiel immer eher selten, dass wir eine Meinung zu etwas haben, was wir reingeben, sondern wir haben typischerweise eher Fragen parat und Methodiken, die den eigenen inneren Kompass wieder stärken, um eine eigene stimmige Entscheidung zu treffen, die individuell zur eigenen Lebenssituation passt.
Und das ist immer der Moment, finde ich, in der Begleitung, der sehr spannend ist, wenn man merkt, okay, da ist bei dem Paar ein Störgefühl, eine Unsicherheit, ne, wie zum Beispiel jetzt das Thema auch, ist das schlimm, wenn man in 2 Schlafzimmern schläft oder halt auch typischerweise auch Kinderthemen, aber all das, ne, so sollte man getrennt Urlaub machen, ist das schon der erste Schritt zur Trennung und so weiter. Und wenn man da dann Fragen reingibt und dann die ins Philosophieren und Reflektieren kommen und die dann merken so, ach so, ja, okay, ja, nee, also wenn du etwas, was du gerade erzählt hast, ne, also wenn die beiden so untereinander im Gespräch sind und diesen Rahmen haben, ist das ganz spannend, was passiert, ne?
Das, die Offenheit in der Gruppe, genau, ist dann ja auch immer toll, ne? Das sind ja auch manchmal so Kleinigkeiten im Alltag, dass jemand sagt, ja, mein Kind ist so und so alt und das braucht noch 1 Stunde Einschlafbegleitung von mir und was läuft bei uns schief, dass unser Kind nicht alleine einschläft? Und dann hörst du in der Runde, ja, das geht recht vielen so, wenn man offen drüber spricht.
Genau, keine Paarzeit am Abend, ne? Ein Thema, wo denn viele sagen so, ja, das haben wir auch, wenn jemand aus der dunklen Höhle kommt, dass dann nicht mehr möglich ist, da vor allem umzuschalten und zu sagen, so jetzt beginnt die Paarzeit mit einem Lächeln im Gesicht. Und das ist manchmal, weil man seine eigene Blase und Belastung, was ganz verständlich ist, gerade wenn man auch so ein bisschen Erfahrung sammelt, dass man denkt, okay, was kann doch nicht sein, warum hängen wir denn da fest? Und gerade in dieser Elternbubble wird einem ja auch gerne vorgehalten, dass es bei allen anderen gar nicht so schlimm ist und gar kein Problem und es ist, ne, entspannte Eltern, entspannte Kinder. Also man denkt so, ja, aber warum? Ich war entspannt, bevor dieser Abend begonnen hat. Das Kind schläft trotzdem nicht. Und da hilft es manchmal einfach auch, das zu sehen, dass andere auch die Herausforderung haben und wie sind andere mit der Erfahrung, mit der Zeit da vorgegangen? Wie haben die für sich ihre Paarzeit wiederbekommen?
Kann man so ein bisschen rausgehen aus der deprimierenden Social-Media-Bubble, die nur eher ein Schauspiel ist, als irgendwas mit der Realität zu tun hat. Natürlich ist das, also das kannst du ja auf jeden Bereich eigentlich münzen. Ne, der Fitness-Influencer, natürlich kann der Meal Prep betreiben und dies und jenes machen und jeden Tag trainieren gehen, weil natürlich genau das sein Job ist. Ne? Es ist sein Job, einen trainierten Körper zu haben. Natürlich fällt ihm das alles leicht. So, und wiederum, da hat letztens ein YouTuber, den habe ich schon immer mal ganz lange gesehen. Ich finde den immer ganz sympathisch. Ich glaube, aus Berlin, Görki heißt der.
Mhm.
So, weil der macht auch mal so differenzierte Videos und nimmt auch mal die andere Seite. Und der sagt, er findet das total, also ist auch Personal Trainer, Leute, ich finde das ganz abstrakt. Die Menschen machen einen krassen Sport- und Ernährungsplan, also die Influencer, um eben diesen Körper zu haben, aber sagen dann, wenn du dieses Produkt kaufst und diesen Plan von mir kaufst, dann hast du den gleichen Körper wie ich quasi und dann kannst du das und das erreichen. Das wird immer suggeriert. Dabei nutzen die vielleicht diese Produkte und Programme selber gar nicht, weil die ja nicht zu diesem Körper führen. Und das finde ich da immer sehr, sehr krass. Und das ist immer schön, finde ich, wenn man aus dieser Social-Media-Bubble so ein bisschen austreten kann und einfach in einer Runde ist und vielleicht mit Experten begleitet wird, die nicht als Influencer irgendwas vorleben, weil deswegen sind wir auch immer am Gucken, wie viel erzählen wir von uns und so weiter, weil das soll nicht so sein, dass wir mit unserer Beziehung irgendwie influenzen wollen und sagen wollen, mach das nach, wie wir es machen, sondern wir wollen eher sagen, wir haben Werkzeuge, die sehr hilfreich sind, die aber auch individuell anders sind.
Genau.
Und jedes Leben, jede Beziehung, jede Familie braucht ganz andere Dinge. Das Setting ist anders, die Menschen sind anders, die Kinder sind anders, die Beziehung ist anders, die Prägungen sind anders. Und wir wollen eher fördern, dass jeder individuell für sich dann gucken kann, was passt zu mir und ist stimmig für uns, unsere Beziehung, unsere Familie. Natürlich gibt es immer mal Best Practices.
Absolut,
man sagt, da gibt es schon Wege, die haben sich für viele bewährt, aber immer so in Optionen. Also bewährt hat sich A, B und C. Was fühlt sich für dich denn am stimmigsten an? Zieht es dich mehr zu A, zu B, zu C? Was glaubst du, könnte bei euch funktionieren? Ja, B, aber da gibt es zwei Teile, die finde ich im B nicht so gut. Das, glaube ich, klappt nicht. Ah, okay, lass uns mal gucken, was können wir an B tun, lernen, verändern, damit das stimmig in eure Familiensituation hineinpasst. Wie müssten wir es nivellieren, damit das für euch gut wird? Und das ist ein ganz anderer Ansatz, finde ich. Gut, jetzt haben wir viel geredet.
Ja.
Und ich hoffe, dass viele von euch Lust bekommen haben und sich entschließen mögen für einen präventiven Weg und frühzeitig sich bei uns melden oder ansonsten auch andere Wege gehen, sich mit ihrer Beziehung zu beschäftigen und dafür zu sorgen, dass ihr gar nicht erst in einer Krise landet und wir euch dadurch quasi nicht in einer Paartherapie bei uns sehen. Wenn das doch so sein sollte, egal wo ihr gerade steht, ob ihr sagt, präventiv, teilpräventiv oder ihr merkt, nee, eigentlich sind wir voll in der Krise, meldet euch gern bei uns fürs Erstgespräch und dann schauen wir, welcher Weg für euch wirklich gut passt, schätzen das mit euch gemeinsam ein und empfehlen euch dann einen der passenden Wege. Danke, dass ihr dabei wart. Bis bald.
Bis dann.